gibt ja immer diesen Ausdruck Querpass-Toni. Ja, jeder, der das heute noch schreibt, der hat leider gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, also was die Impact-Werte angeht, mit Abstand der beste Mittelfeldspieler aktuell in Europa, was überspielte Gegner angeht. Und darum geht es am Ende des Tages, auf einen guten Weg Richtung Tor zu kommen.
Das war Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auf einer Pressekonferenz Anfang März erklärte, wie wichtig ein Comeback von Toni Kroos in der deutschen Nationalmannschaft ist. Denn eigentlich war Kroos nach der Europameisterschaft 2021 aus dem DFB-Team zurückgetreten.
Seine Rückkehr in die Nationalmannschaft zur Heim-EM wurde bundesweit erst zwiespältig betrachtet und nach zwei Testspielen euphorisch bejubelt. Ganz Deutschland ist plötzlich in EM-Stimmung. Völlig losgelöst, von der Erde hebt es ab, das Raumschiff plötzlich schwerelos.
Die Reaktionen sind sinnbildlich für die öffentliche Wahrnehmung von Toni Kroos in Deutschland. Er ist einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten, der weltweit wertgeschätzt wird. Hierzulande steht er aber nur in den Schlagzeilen, wenn er ein Interview im ZDF abbricht.
Woran liegt das? Können wir fußballerische Klasse in Deutschland nicht angemessen honorieren? Verstehen wir den Fußball nicht gut genug? Oder hatte Toni Kroos vielleicht doch nur Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um mit erfolgreichen Mannschaften jede Menge Titel zu gewinnen?
Diesen Fragen wollen wir in unserer sechsteiligen Podcast-Reihe nachgehen. Wir möchten die Karriere von Toni Kroos beleuchten, mit Weggefährten sprechen, Highlights und Rückschläge betrachten und auch herausfinden, wie Toni Kroos abseits des Rasens tickt. Wir, das bin ich, Lukas Grybowski.
Und ich, Nico Stübner. Wir sind Sportredakteure beim Newsportal Watson und freuen uns, dass ihr dabei seid. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere uns in deinem Podcatcher. Das ist Toni Kroos, The Underrated One.
Kroos will go for it and score!
So was hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler.
Kroos! Er macht das Tor! Toni Kroos 2:1!
Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel zu sehen.
But an inspirational moment from Toni Kroos.
Dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, den braucht kein Mensch.
Aquí va Toni Kroos!
Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt.
Das ist Folge 1. Das Hallenturnier.
Unsere Recherchereise auf den Spuren von Toni Kroos beginnt nicht in Madrid, München oder Rio de Janeiro. Wir sind in Neubrandenburg. 60.000 Einwohner, Mecklenburgische Seenplatte, Ostdeutschland.
Das klingt erst einmal eher nach Feriencamp im Sommer als nach großem Fußballglamour. Aber zu Beginn eines Jahres trifft sich in Neubrandenburg die noch sehr junge Fußballelite Deutschlands und Europas zum U13-Hallenturnier.
Das sogenannte Knabenturnier. Es hat für viele Bundesligisten und internationale Topvereine einen hohen Stellenwert.
Joshua Kimmich, Leroy Sané, Kai Havertz, Thomas Müller und viele weitere aktuelle und ehemalige Nationalspieler haben in ihrer Karriere mindestens einmal bei dieser Veranstaltung gekickt.
Dauergast ist auch Bayer Leverkusen, weshalb sich Toni Kroos hier im Jahr 2003 in den Fokus von Leverkusens Nachwuchschef Michael Reschke dribbelte.
Als wir Reschke im April zu Hause in Köln besuchen, erinnert er sich detailliert an das Gespräch mit Jugendtrainer Jörg Bittner, der Anfang Januar 2003 vom Knabenturnier zurückkommt und ihm erzählt.
Nach einem dieser Turniere kam dann der Jörg zu mir und sagte, ich habe da zwei Spieler gesehen, die sind unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen in dieser Altersklasse. Und das waren Toni und Felix Kroos. Toni dann mit einem kleinen Sternchen oben drauf noch.
Michael Reschke werdet ihr in diesem Podcast immer wieder hören, weil er in der Karriere von Toni Kroos eine wichtige Rolle spielte.
Beim Turnier Anfang der 2000er Jahre sieht auch Tom Buschke Toni Kroos das erste Mal spielen. Buschke ist zu jener Zeit einer der talentiertesten Nachwuchsspieler Deutschlands. Heute ist er Trainer beim Brandenburger Landesligisten Falkensee-Finkenkrug. Dort haben wir ihn besucht.
Das Turnier kenne ich auch, weil ich aus Neubrandenburg komme. Da sind immer 3.500 Zuschauer und das müsste dann in der D-Jugend gewesen sein. Da war ich zugucken, da wurde Toni, glaube ich, auch bester Spieler und hat da komplett den Unterschied gemacht. Er hat immer drei Leute aus sich gezogen und hat seine Mitspieler mal so freigespielt. Kann ich verstehen, dass der Herr Reschke da auf Toni aufmerksam wurde.
Hansa Rostock schlägt im Finale Hertha BSC mit 8-7. 7 Spiele, 7 Siege und bis zum Finale ein Torverhältnis von 20-5. Toni Kroos wird mit 8 Treffern an seinem 13. Geburtstag Torschützenkönig. Felix Kroos trifft 5-mal. Trainiert wird das Team von Roland Kroos, dem Vater der Brüder.
Für Michael Reschke ist das Hallenturnier der Startschuss, um sich intensiver mit der Familie Kroos zu beschäftigen.
Es war nicht im U13-Alter, aber schon kurze Zeit später, im U14, U15-Alter, hatte ich schon die ersten Gespräche dann mal mit dem Vater, bei dem ich mich gemeldet habe und habe gesagt, Mensch, boah, wäre total klasse, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, wir wären hochinteressiert, uns mal zusammenzusetzen und Toni schon auch als Jugendspieler nach Leverkusen zu holen. Im Übrigen Toni und Felix damals zu der Zeit auch, ja, beide.
Roland Kroos hat einen klaren Karriereplan für seine Söhne. Der heißt Hansa Rostock. Die komplette Familie war 2002 von Greifswald nach Rostock gezogen. Roland Kroos wurde Jugendtrainer bei Hansa. Toni und sein ein Jahr jüngerer Bruder Felix kicken in den Jugendteams.
Tom Puschke wechselt zur gleichen Zeit aus Neubrandenburg in die Hansa-Jugend. Da er 2 Jahre älter als Toni ist, spielen sie nicht in der gleichen Mannschaft und kennen sich nur flüchtig. Warum sich die Top-Talente damals für Rostock entscheiden, erklärt Tom Puschke so.
Hansa war und ist, glaube ich, immer noch für die Region ein extrem großer Verein. Zu dem Zeitpunkt, wie du gerade gesagt hast, als Erstligist immer noch in großer Konkurrenz zum HSV und zu Hertha, wo die Talente doch gerne wirklich noch nach Rostock gegangen sind. Und die Zuschauer, das war halt damals schon wirklich eine große Nummer.
Hansa Rostock, das heißt zwischen 1995 und 2005 dauerhaft Bundesliga-Fußball im Tabellenmittelfeld. Hansa ist ein guter Anlaufpunkt für junge Talente aus Nord- und Ostdeutschland, um eines Tages den Sprung in die Bundesliga zu schaffen.
Und dass es für Toni und Felix Kroos in den bezahlten Fußball gehen soll, ist klar. Vater Roland bezeichnet dieses Vorhaben als Familienprojekt und dem wird alles untergeordnet.
Seit Toni Kroos mit 5 Jahren zum ersten Mal zum Fußballtraining ging, ist Roland Kroos mit dabei. Erst nur als Vater, schnell auch als Trainer. Roland Kroos wird später auch Tonis Bruder Felix trainieren. In der ZDF-Talkshow Markus Lanz beschreibt es Felix Kroos 2019 so.
Der hat uns da extrem gefördert, wir haben ihm sehr viel zu verdanken. In der Hinsicht, natürlich hast du dann auch 24 Stunden am Tag das Thema Fußball. Mhm. Da wird dann jede Trainingseinheit irgendwo ausgewertet, wo du dann vielleicht mal als 15-, 16-Jähriger nicht mehr so Bock drauf hast und auch mal irgendwo andere Sachen im Kopf hast. Aber irgendwo hat uns das ja jetzt auch dahin gebracht und geprägt.
Die Vater-Sohn-Ebene bleibt in dieser Zeit auf der Strecke. Über Gefühle wird im Hause Kroos nicht viel gesprochen. In der gleichen Markus-Lanz-Sendung erzählt Toni Kroos,
ja, im Nachhinein wäre das sicher wertvoll gewesen für das heutige Verhältnis. Felix hat es richtig gesagt, wir haben ein wirklich gutes Verhältnis mit unserem Papa, aber es hat sich eben so entwickelt, dadurch, dass es uns in dem Moment damals ja gar nicht so aufgefallen ist. Uns hat ja selbst Spaß gemacht, über Fußball zu reden. In dem Moment hat man es aber, glaube ich, so ein bisschen verpasst. Und ich glaube, es ist auch schwer als 14-, 15-, 16-Jähriger irgendwie das zu sagen, so lass uns mal über was anderes sprechen oder über was uns sonst beschäftigt.
Ja, wir haben Vater-Sohn-Themen auch.
Genau. Aber ich glaube, dass man das im Nachhinein sagen kann, dass das halt in der Phase so ein bisschen verpasst wurde. Und das ist halt auch nicht mehr, wenn man erwachsen ist, mit einem Fingerschnippen dann wieder zu holen, weil wir sind dann unseren eigenen Weg gegangen. Ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe meine 3 Kinder, ich habe Freunde kennengelernt auf dem Weg, seitdem ich mit 16 weggegangen bin und mit dem man das eben jetzt teilt. Und das hat sich eben so entwickelt. Deswegen ist für mich ganz wichtig zu sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Papa und das hat sich einfach nicht so entwickelt, dass man über die innigsten Gefühle täglich spricht mit ihm, was natürlich rückblickend ein bisschen schade ist. Dafür hat er uns in anderen Sachen halt extrem geholfen.
Toni Kroos besucht in Rostock die Sportförderklasse des Ostseegymnasiums im Stadtteil Elvershagen. Die Schule bleibt dabei öfter auf der Strecke. Der Weg zum Fußballprofi hat Vorrang. Diese Zielstrebigkeit beeindruckt Sieglinde Heimann noch Jahre später.
Sie ist von der 7. bis zur 10. Klasse Tonis Klassenlehrerin. 2012 zitiert sie die Welt so.
Aber solange Toni einigermaßen ordentliche Noten bekam, haben wir das als Schule akzeptiert. Er machte immer nur das Erforderliche, um vernünftig durchzukommen.
Dabei hilft ihm auch sein damaliger Banknachbar Daniel Pabel. Er ist als Mittel- und Langstreckenläufer ebenfalls Leistungssportler. Er sagte in der Welt:
Bio konnte Toni ziemlich gut und da habe ich immer von ihm abgekupfert. Dafür hat Toni dann in Mathe und Physik bei mir abgeschrieben. Es war immer, eine Hand wäscht die andere.
Pabel erinnert sich außerdem daran, dass Groß gern den Klassenclown gespielt hat und es mit dem Thema Hausaufgaben nicht ganz so genau nahm.
Fleißig ist Toni Groß auf dem Trainingsplatz, was auch dem Ehrgeiz seines Vaters geschuldet ist.
Wie das dann aussieht, Tom Buschke erinnert sich an eine Situation, die er bis heute nicht vergessen hat.
Wir hatten ein Auswärtsspiel und hatten am nächsten Tag nach dem Spiel immer Training, Auslaufen. Und wir kamen aus der Kabine raus und da stand Roland mit Toni und Felix und hat ihnen die Bälle zugeworfen. Ich glaube, ich will nicht lügen, ich meine, die hatten sogar Bleiwesten an. Also es gab immer für die beiden, glaube ich, immer sowas wie Extra-Training noch.
Dass er und sein Bruder Felix das Können für den bezahlten Profifußball haben, ist für Toni Groß klar. Im Podcast Hotel Matze von Matthias Hielscher skizzierte er vor 3 Jahren, wie sein Vater ihn antrieb.
Ich glaube, das Talent war da und das. Aber ob man es jetzt dahin geschafft hat, weiß ich nicht. Das war einfach schon noch so diese Penetranz von ihm, sag ich mal, da so dran zu bleiben. Aber das ist eben auch das, was du brauchst und was eben ganz, ganz vielen, auch jungen Spielern, bis ins Profifußballalter, ob das 16, 17, 18, aber natürlich auch darunter, irgendwie dann fehlt. Ne? Die driften dann irgendwann so mit 11, 12, 13 so in eine andere Richtung, was auch ganz normale Entwicklung ist, wenn du Freunde aus der Schule, so, dann gehst du lieber doch da abends mal weg, als zu trainieren. Und das sind halt alles so Sachen, ganz normal sind und die auch überhaupt nicht zu verurteilen sind, die aber dann eben schon dich daran hindern, irgendwie vielleicht was ganz Großes zu schaffen.
Auch Tom Buschke trainiert unter Roland Groß, der hin und wieder die frühen Trainingseinheiten von verschiedenen Jugendteams vor der Schule leitet.
Er hatte fachlich schon was drauf. Er war zum damaligen Zeitpunkt, ja, wie soll ich sagen, auch nicht ein ganz einfacher Typ, glaube ich. Und er hat sehr viel verlangt. Wir haben uns jetzt auch ein paar Jahre später mal wieder getroffen. Da haben sich ein paar Ansichten bei ihm, glaube ich, auch ein bisschen gedreht. Aber grundsätzlich hat er natürlich sehr großes Fachwissen auch gehabt und hat es wahrscheinlich immer noch.
Das Talent und der Ehrgeiz von Toni Groß bleiben bei Hansa Rostock nicht unbeachtet. Eine Sache ist schnell klar. Toni Groß ist zu gut für die Mitspieler in seinem Alter. Daher trainiert er beim älteren Jahrgang mit. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Vorgang im leistungsorientierten Jugendfußball.
Er war ja nicht der Einzige, der als jüngerer Jahrgang bei den Älteren mittrainiert hat. Der Unterschied war halt, dass er als 2 Jahre im Prinzip übersprungen hat und dann halt auch schon dementsprechend trotzdem Unterschiedsspieler war.
So erzählt es uns Tom Buschke, der Groß einige Jahre zuvor beim Nachwuchsturnier in Neubrandenburg zum ersten Mal gesehen hatte.
Toni Groß ist jetzt Mitspieler von Tom Buschke. Buschke ist Kapitän der B-Jugend und beeindruckt von Groß' Fähigkeiten.
Gefühlt war er immer 2 Schritte schon weiter als alle anderen. Also bevor er den Ball gekriegt hat, wusste er schon, was er damit macht. Ich weiß nicht, ob er teilweise in Rostock dann nachher in seinem Jahrgang, denke ich auf jeden Fall, dass er unterfordert war, weil er hatte, glaube ich, Ideen, da konnten die anderen gar nicht drauf eingehen. So, und allein deswegen ist er, glaube ich, dann immer schon 1-2 Jahre höher gegangen.
Beide stehen zunächst nicht gemeinsam auf dem Platz. Buschke gehört bei Hansa zu den Besten seines Jahrgangs und spielt ähnlich wie Groß bereits im älteren Jahrgang.
Am Ende der Saison 2004-2005 bietet sich Hansa jedoch eine historische Chance. Die B-Jugend beendet die Junioren-Bundesliga auf Rang 2 hinter Hertha BSC. Rostock nimmt an der Meisterschaftsendrunde teil. Die bestmöglichen Spieler werden in der schon guten B-Jugendmannschaft versammelt.
Das heißt, Toni Groß ist nun fester Bestandteil des Teams. Auch Tom Buschke rutscht von der U19 wieder in seine eigentliche Altersklasse. Toni Groß steht gegen bis zu 2 Jahre ältere Gegenspieler auf dem Feld, die ihm körperlich teils klar überlegen sind. So ist das, wenn man während der Pubertät gegen ältere Fußballer antritt.
An seinen herausragenden Leistungen ändert das nichts. Toni Kroos ist bei der Finalrunde im Sommer 2005 Stammspieler.
Da hat er immer gespielt, da gab es ja gar keine Frage. Da hat sich auch keiner in der Truppe angeguckt und hat gesagt, jetzt kommt hier jemand, der ist 2 Jahre jünger, warum spielt er, warum spiele nicht ich? Ich glaube, die Frage gab es gar nicht zu dem Zeitpunkt.
Tom Buschke ist Abwehrchef des Teams und U17-Nationalspieler. Während des Spiels harmonieren er und Toni Kroos miteinander.
Auf dem Platz war es top so, da habe ich auch, spielt ihn an, habe auch nicht gesagt, oh hier, puh, da läuft er rum, lass ihn mal laufen, sondern da habe ich gesagt, hier, nimm den Ball, mach.
Und wie war das Verhältnis abseits des Platzes?
Ich weiß nicht, das war vielleicht diese einzige Konkurrenzsituation zwischen Toni und mir, dass ich dann halt als Kapitän oder als Führungsspieler zu dem Zeitpunkt dann doch nicht so auf ihn eingegangen bin, außerhalb des Platzes.
Denkt an seine Worte zu Beginn der Folge. Viele talentierte Jugendspieler bei Hansa sehen den Verein als ideales Sprungbrett in die Bundesliga. Das Problem ist, wer nicht spielt, kann sich nicht für höhere Aufgaben empfehlen. Der Traum von der Bundesliga droht vorzeitig zu platzen.
Dieses Konkurrenzdenken gibt es in der Rostocker Mannschaft, aber nicht, sagt Buschke.
Das war, wie gesagt, das war ein Unterschied wie ja, Tag und Nacht. Also es war, ich glaube, keiner von uns hat gedacht, oh, ich bin genauso gut oder so. Das war eher schon so, wer ein bisschen weiter gedacht hat, vielleicht gucke ich mal, dass ich mir von ihm eine Scheibe abschneide und wie macht er dies, wie macht er das.
Rostock besiegt in der Meisterschaftsendrunde den VfL Wolfsburg, den VfB Stuttgart und trifft im Finale auf Hertha BSC. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung steht Hansa im Endspiel um eine Juniorenmeisterschaft.
Die Spielidee ist simpel wie effektiv.
Es war zum Teil nachher so in den Finalrunden in Wolfsburg, in Stuttgart und im Finale gegen Hertha, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt keine Idee mehr haben, dann spielen wir Toni den Ball zu, er wird da schon irgendwas draus machen. Er war halt irgendwie nicht ein normales, großes Talent, sondern er war halt ja, ein Übertalent, sagen wir mal so.
Rostock verliert das Endspiel mit 0:2. Aber das Übertalent Toni Kroos bleibt auch Deutschlands bekanntestem Fußballmanager nicht verborgen. Uli Hoeneß.
Der FC Bayern sucht schon 2004 den Kontakt zur Familie Kroos und lädt sie nach München ein. Sie wohnen im Nobelhotel 4 Jahreszeiten, werden über das Vereinsgelände geführt und am Ende steht ein Gespräch mit Uli Hoeneß an.
Michael Reschke, der weiterhin im Austausch mit Vater Roland ist, hat keine Chance, Toni nach Leverkusen zu lotsen.
Und dann irgendwann war ja dann doch auch die Alternative des Wechsels da und man hat sich dann halt für Bayern München entschieden. Und dann war es klar, dass der Vater dann nicht den Toni mit 6, 7 verschiedenen Clubs sprechen lässt, sondern halt nur mit den Verantwortlichen von Bayern München.
Hansa Rostock veröffentlicht am 25. August 2005 auf seiner Webseite einen Text unter der unspektakulären Überschrift Hansa B-Junioren-Juwel Toni Kroos. Der Inhalt hat es aber in sich. Dort lässt sich Hansas damaliger Vorstandsvorsitzender Manfred Wimmer folgendermaßen zitieren.
Ich hatte 3 Gespräche mit Bayern-Manager Uli Hoeneß. Wir haben hart verhandelt und Hansa profitiert in der Praxis schon jetzt wesentlich von diesem Wechsel, obwohl der wirklich talentierte Junge noch bei uns spielt und hier seine 10. Klasse beendet. Bayern hat sich sehr seriös verhalten. Auch dies möchte ich noch klarstellen. Bayern München hat auch Roland Kroos kein Traineramt angeboten, um Toni zu ködern. Roland bleibt bei Hansa und ist einer unserer wichtigsten Ausbilder und Scouts.
Konkret bedeutet das, Toni Kroos bleibt 1 Jahr in Rostock und wechselt im Sommer 2006 mit 17 Jahren in die U19 der Münchner. Laut der Fußballdatenbank Transfermarkt.de kostet der Großtransfer die Bayern insgesamt 2,3 Millionen Euro.
Der Wechsel wird in Fußball-Deutschland schnell zum Thema. Auch Tom Buschke wird bei der Jugendnationalmannschaft darauf angesprochen.
Tom Schütz, ehemaliger Bayern-Spieler, der dann auch in der zweiten Liga auf jeden Fall gespielt hat, kam auf mich zu und fragte mich, du, ich habe gehört hier, ein Spieler von euch aus Rostock, der kommt zu uns und ich habe nur gehört, dass er ein übertriebenes Talent sein soll. Ist das wirklich so? Kannst du mir was zu ihm sagen?
Und wie ihr bereits gehört habt, Tom Buschke hatte einiges zu erzählen.
Anders verhält sich Werner Kern. Der Jugendleiter beim FC Bayern stapelt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung tief.
Wir hoffen natürlich alle, dass Toni Kroos ein Top-Spieler wird, aber keiner weiß, ob er es wirklich wird. Das ist eine Lotterie. Es gibt so viele Möglichkeiten der Entwicklungen. Toni ist das größte Talent im deutschen Fußball. Er bringt alles mit, was man braucht, aber er muss das auch umsetzen.
Von der Ostsee geht es für Toni Kroos ins Internat nach München. Und ab dann startet ein vollkommen neues Leben.
Von daher war es natürlich auch für mich schwierig die erste Zeit. Ich bin da, was das betrifft, manchmal einen kleinen Tick emotionsloser als jetzt der Rest der Familie vielleicht.
Das sagte Toni Kroos bei Markus Lanz über seine ersten Monate beim FC Bayern. Er lebt auf dem Nachwuchscampus an der berühmten Säbener Straße. Mit 16 Jahren fast 800 Kilometer von der eigenen Familie entfernt.
In Kroos, der Film, erzählt seine Mutter unter Tränen, dass sie mit dem Wechsel zum FC Bayern nicht umgehen konnte.
Sie berichtet, dass sie den Tisch auch weiterhin für 4 Personen gedeckt habe, obwohl Kroos in München war. Diese Szene hätte selbst Toni Kroos emotional berührt.
Sein Bruder Felix ist in der Hinsicht offener. Er erzählt bei Markus Lanz:
Ich habe das Gefühl, dass wir noch so viel zusammen zu machen haben und zu erleben haben und Zeit miteinander zu haben. Das ist einfach zu wenig gewesen in den letzten 12 Jahren und das ist schwer.
Im Kreis seiner Mitspieler spricht Toni Kroos über Themen wie Heimweh oder seine Familie nicht.
So über, sagen wir mal, so diese ganz privaten Dinge haben wir eigentlich nicht gesprochen. Also da war, glaube ich, der Raum dafür gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass er da so offen zu war. Ich glaube, dass er schon immer so da einen sehr, sehr kleinen Inner Circle hat, mit dem er über diese Themen spricht. Und das war ja auch gerade frisch. Ich glaube, dass er da auch erstmal in München ankommen musste und ihm wahrscheinlich auch viele Dinge noch gar nicht selber so ein bisschen bewusst waren. Deswegen haben wir da auch nicht drüber gesprochen.
Das erzählt uns Sascha Bigalke. Im Finale um die B-Jugendmeisterschaft war er Gegner von Toni Kroos. Er stand für die Hertha die komplette Spielzeit auf dem Platz und bereitete das Tor zum 2:0 vor. Sie sind zwar Gegner auf dem Platz, aber kennen sich aus den Nachwuchsnationalmannschaften.
Die Bedingungen im Meisterschaftsfinale sind für beide gleich. Bigalke ist wie Toni Kroos 1990 geboren und im Endspiel 2 Jahre jünger als der Großteil seiner Gegner.
Für Bigalke war das B-Jugendfinale die späte Revanche, wie er uns in einem Videocall erzählt. Denn beim 8:7-Sieg der Rostocker über Hertha BSC in der Halle in Neubrandenburg stand er für seinen Berliner Heimatverein auf dem Feld.
Sascha Bigalke und Toni Kroos. Beide werden jeweils von ihren Vätern trainiert und sind Anfang der 2000er Jahre die größten Talente in ihrem Jahrgang.
Bei vielen Hallenturnieren, da haben wir uns, glaube ich, auch immer mal wieder die Auszeichnung für besten Spieler geteilt. Oder er, mal ich. Deswegen, wir kannten uns schon gut, ohne dass wir uns jetzt persönlich gekannt haben.
Das ändert sich bei den DFB-Lehrgängen. Und die Chemie zwischen beiden stimmt direkt. Obwohl sie beide um die gleiche Position kämpfen. Bigalke und Kroos sehen sich als offensive Mittelfeldspieler.
Eine Lösung findet sich schnell. Toni Kroos bleibt der Spielgestalter. Bigalke weicht auf den linken Flügel aus oder spielt als Stürmer vor Toni Kroos.
Ich weiß, dass wenn wir zusammen auf dem Platz gestanden sind, wir sehr, sehr erfolgreich waren. Ja, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dementsprechend haben das, glaube ich, auch die Trainer erkannt, dass wir durchaus auch gemeinsam auf dem Platz stehen können.
Gemeinsam bestreiten Kroos und Bigalke 21 U-Länderspiele. Nur 5-mal gewinnen sie nicht. Und Bigalke fällt noch eine andere Besonderheit ein.
Ich habe auch mal so ein bisschen überlegt im Vorfeld. Ich glaube, dass tatsächlich ich ihm sogar mehr Tore aufgelegt habe als andersrum. Aber wir haben beide, glaube ich, zu der damaligen Zeit voneinander profitiert und auch sehr, sehr wertgeschätzt, was der andere auf dem Fußballplatz bewerkstelligen kann.
So erzählt Bigalke auch in einem Interview mit dem Tagesspiegel, dass er das große Glück hatte, dass Toni Kroos ihn fußballerisch akzeptiert hat. Heute erklärt er seine Aussage so.
Das war mein Glück in dem Sinne, dass ich ja wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Situation eher mal den Ball bekommen habe als nicht. Trotzdem hat Toni nie, sagen wir mal, den mannschaftlichen Erfolg irgendwie versucht zu sabotieren, indem er jetzt irgendjemanden nicht angespielt hat, sondern er wollte am Ende des Tages die bestmögliche Leistung aus jedem Einzelnen herauskitzeln. Ich glaube, das war dann so ein bisschen seine Herangehensweise, dass man sich den Respekt oder diese Akzeptanz verdienen musste durch gute Leistung.
Denn für Toni Kroos war klar, das ist die deutsche Nationalmannschaft. Hier hat er den höchsten Anspruch an sich und seine Mitspieler.
Dementsprechend hat er natürlich auch eine gewisse Leistung nur akzeptiert, vor allem im Rahmen der Nationalmannschaft. Also da sind halt die Besten dann aus Deutschland unterwegs oder die vermeintlich Stärksten. Und das wollte er dann auch von jedem Einzelnen sehen.
War das nicht der Fall, zog Toni Kroos als Kapitän etwas eigenwillige Konsequenzen.
Aber ansonsten, glaube ich, war seine Herangehensweise eher, dass er mit den Leuten nicht gesprochen hat. Also man wusste halt, dass er einen akzeptiert, wenn er sich mit einem unterhalten hat. Also ich glaube, das war eher seine Herangehensweise.
Sascha Bigalke hat er akzeptiert. Fast jedes Mal bei der Jugendnationalmannschaft teilen sich die beiden das Zimmer. In den Gesprächen geht es natürlich vor allem um eine Sache, Fußball. Und das immer mit einem speziellen Gast.
Ansonsten war Toni Janschke, der Gladbacher, auch sehr oft in unserem Zimmer. Wir hatten schon die Vermutung, dass er sich immer eine eigene Zimmerkarte für unser Zimmer gemacht hat, weil er manchmal, glaube ich, nach dem Training schon vor uns in unserem Zimmer war. Ja, das war immer sehr amüsant. Ich glaube, wir haben einfach über die Themen gesprochen, die uns halt so mit 16, 17 beschäftigt haben. Über seine Zeit dann über seinen Wechsel habe ich tatsächlich, kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass wir da mal irgendwie drüber gesprochen haben.
Auch wenn er mit seinen DFB-Kollegen nicht darüber spricht, fußballerisch kommt Toni Kroos beim FC Bayern immer besser zurecht. Und er hat prominente Fürsprecher.
Dennoch muss Toni Kroos zum ersten Mal feststellen, dass es beim FC Bayern etwas anders läuft als bei normalen Fußballclubs. Und auf dem Weg in den Profikader warten noch einige Hürden auf ihn. Welche das sind, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Toni Kroos, The Underrated One.
Toni Kroos, The Underrated One ist ein Podcast von Watson. Idee, Schnitt und Recherche: Lukas Grybowski und Nikolai Stübner. Die eingesprochenen Zitate stammen von Laura Tschippul. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern, auch bei denen, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen. Und unseren KollegInnen Eva Müller und Sven Thyssen für die fachliche Beratung.